Lieber Jesus, ich bin froh, dass du heute Morgen hier bist, dass du die Gemeinschaft mit uns suchst und dass du unsere Gemeinschaft mit dir auf besondere Weise segnen willst. Du willst uns heute Morgen begegnen, so wie du schon immer Menschen begegnet bist, weil du in ihrem Leben etwas verändern willst, weil du ihnen etwas klar machen willst und weil du einen Plan mit ihnen hast. Lieber Herr, du siehst, wie unruhig ich in meinem Herzen bin. Ich möchte das jetzt einfach an dich abgeben. Und ich möchte dich bitten, dass das, was du uns heute Morgen sagen willst, auch zum Ausdruck kommt. Amen. Verstehen, erkennen, bekennen habe ich über meine Predigt geschrieben. Und ich beschäftige mich in den letzten Wochen sehr stark mit Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, insbesondere nach seiner Auferstehung aus dem Grab. Ich hatte eigentlich zwei Begegnungen mir für heute Morgen vorgenommen. Die eine hat Oskar mir schon letzten Sonntag vorweggenommen. Ich wollte also heute Morgen auch von Thomas erzählen, aber das ist überhaupt kein Problem, so kann ich mich mehr um die zweite Begegnung kümmern, die ich mir dann für heute Morgen vorgenommen habe. Also letzten Sonntag haben wir von Thomas, dem Ungläubigen, dem Zweifler, gehört. Und die Begegnung, die ich euch heute Morgen vorstellen will, ist eine Begegnung, die Jesus gleich am Tag seiner Auferstehung hatte, mit zwei Menschen, mit zwei Personen, die auf dem Weg nach Hause waren. Ich habe ein Bild zu diesem Thema gefunden. Es ist ein Bild von Caravaggio, einer meiner Lieblingsmaler, ein Maler aus dem Frühbarock. Er hat dieses Bild 1601 gemalt. Und die Maler der damaligen Zeit, die versuchten immer etwas auszudrücken mit ihren Bildern. Das waren ja keine weltfremden Menschen, sondern da ging es ums Überleben. Die haben ihre Bilder verkauft, die lebten davon, dass sie Bilder malten und dass sie Bilder verkaufen konnten. Und die Klientel der Maler in der damaligen Zeit waren sehr oft Kirchenfürsten oder die Kirchen direkt, die Bilder brauchten für ihre Altäre, für die Kirchen. Und Caravaggio galt als der Maler der Kardinäle. Also der hatte eine gute Klientel, die ihre Bilder oder viele Bilder bei ihm in Auftrag gaben. Dieses Bild ist von 1601. Ich werde euch nachher im Laufe der Predigt noch ein zweites Bild von Caravaggio zeigen. Das ist 5 Jahre später entstanden. Die gleiche Thematik. Es geht um die Jünger von Emmaus. Schaut euch das Bild genau an. Vielleicht fällt euch dann, wenn ich euch das zweite Bild nachher zeige, ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Bildern auf. Ja, es geht um eine Begegnung, die Jesus mit zwei Menschen hatte. Und ich möchte euch den entsprechenden Text aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Ich habe als Übersetzung die neue evangelistische Übersetzung gewählt. Die ist nach meinem Dafürhalten in einer Sprache geschrieben, die zumindest ich ganz gut verstehe. Lukas 24, Abvers 13. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Und als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch so sehr, fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleophas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Darauf gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Muss denn nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften erschloss? Sagten sie da zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt hatten. Eine spannende Geschichte, die uns da von Lukas weitergegeben wird. Wie ist es denn überhaupt mit dieser Geschichte? Ist diese Geschichte belegbar? Sind das Fakten, die man nachprüfen kann? Oder ist das nur eine fromme Legende? Es ist überhaupt nicht so einfach, wenn man sich mit diesem Text oder mit dem, was die Bibelforschung daraus gemacht hat, etwas näher beschäftigt. Ist eigentlich ganz klar, Emmaus, klar beschrieben, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Man müsste eigentlich nur einen Zirkel auf der Karte anlegen, 11 Kilometer, einen Kreis ziehen und da irgendwo sollte eigentlich Emmaus sein. Pustekuchen, es gibt kein Emmaus. Das Wort Emmaus heißt übersetzt warme Quelle. Und warme Quellen gab es eigentlich in Israel relativ viele. Und es sind auf den heutigen Tag 3 Ortschaften, die sich darum streiten, das biblische Emmaus zu sein. Wir haben natürlich nicht den Namen Emmaus. Einige scheiden aus, die sind 50 Kilometer, 60 Kilometer von Jerusalem weg. Also da kann die Geschichte nicht stattgefunden haben. 11 Kilometer, sagt uns unser Text, das sind etwas mehr als 2 Stunden Weg, die man braucht, um von Jerusalem dorthin zu kommen. Das ist auch einigermaßen irgendwie logisch. Aber ich glaube, es ist überhaupt gar nicht wichtig, ob es diesen Ort Emmaus überhaupt gibt und wo er ist. Wichtig ist eigentlich vielmehr, dass Menschen auf dem Weg von Jerusalem waren nach Hause und dass ihnen dort jemand begegnet ist. Ich habe mich versucht, in die Stimmung, in die Lage dieser beiden Menschen hineinzuversetzen. In denen muss eine Welt zerbrochen sein. Was hatten sie alles auf Jesus gesetzt? Sie waren zum Passa in Jerusalem, hatten dort den triumphalen Einzug erlebt, haben erlebt, wie Jesus zum Tode verurteilt wurde, haben aus der Ferne erlebt, wie er gekreuzigt wurde. haben erlebt, wie er gestorben ist. Und mit diesem zerbrochenen Herzen, mit diesem Gefühl des Verlustes und der Trauer machen sie sich auf den Weg nach Hause. Wer waren denn die beiden? Genauso eine Sache mit vielen, vielen Fragezeichen. Von den eigentlichen Jüngern, von den 12, später dann nur noch 11, davon waren es keine. Sie müssen also zu diesem Umkreis von Jesus gewesen sein, die Jesus anhingen, die ihm zuhörten, aber nicht zu dem engen Kreis der Apostel, der 12 Jünger. Von einem ist uns der Name genannt, er hieß Kleophas. Den Namen Kleophas finden wir in der Form nicht wieder, aber einen Namen, der ganz ähnlich ist, nämlich den Namen Klophas. Und Klophas war einer von denen, die zum Umfeld von Jesus gehörten. Und es gibt Ausleger, die diese Stelle so auslegen, dass es eigentlich gar keine zwei Männer waren, sondern dass es ein Mann und eine Frau waren, die dort auf dem Weg nach Hause waren, nämlich Klophas und seine Frau Maria. Maria ist uns erwähnt in der Geschichte von der Kreuzigung. Sie stand mit den anderen Frauen am Kreuz, an dem Jesus hing. Maria, die Frau des Klophas. Und mir hat dieser Gedanke unheimlich gut gefallen, dass diese zwei Emmaus-Jünger eigentlich ein Ehepaar waren auf dem Weg nach Hause und dass Jesus einem Mann und einer Frau begegnet ist. Ich möchte das nicht beschwören und ich kann das auch nicht belegen, aber allein der Gedanke hat mir sehr gut gefallen. Der Zeitpunkt dieses Geschehens, der Zeitpunkt der Geschichte, ist eigentlich ganz klar. Unser Text sagt, es war am dritten Tag, also an unserem heutigen Ostersonntag. Aber wenn man die Bibelkritik liest, da werden viele Fragezeichen zu diesem Termin gemacht. Man sagt, es ist eigentlich gar keine in Realität stattgefundene Geschichte. Das ist etwas, klingt gut, will uns vielleicht etwas nahe bringen, will uns etwas verdeutlichen, erklären. Aber ob das wirklich so war oder ob sich das nicht viel später erst abgespielt hat oder ob es überhaupt das Produkt der Gedanken des Lukas war oder eines anderen, der diese Geschichte sich ausgedacht hat. Aber ich glaube, das dürfen wir alles beiseite schieben. Die Geschichte steht in Gottes Wort und die Geschichte steht darin, weil sie uns etwas zu sagen hat. Und als ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, sind mir drei wichtige Punkte aufgefallen. Und mir ist aufgefallen, welche Dynamik in dieser Geschichte drinsteckt, wie sich Dinge in dieser Geschichte entwickeln. Der erste Punkt, den habe ich mal überschrieben, vom Fragen zum Verstehen. Wie Jesus das Gespräch mit diesen beiden auf dem Wege führt, das ist schon sehr bemerkenswert. Er wusste genau, was ihre Herzen bewegt, er wusste genau, was in den beiden vor sich ging und trotzdem hat er sie gefragt, was beschäftigt euch denn so sehr? Worüber redet ihr? Er hält ihnen keinen Vortrag, er belehrt sie nicht, er versucht sie erst einmal aus der Reserve zu locken und sie so weit zu bringen, dass sie ihm ihre Fragen stellen. Jesus will, dass die beiden begreifen, was eigentlich wirklich geschehen ist und warum es genauso geschehen musste. Sie sollen nicht aus einem bösen Traum aufwachen, es war alles gut und dann ist es so schlecht geendet und nun sind wir alleine mit unserer Trauer, mit unseren schlechten Gefühlen. Nein, sie sollen verstehen und begreifen, dass Jesus der wahrhaft Auferstandene war. Was in Jerusalem geschah, war keine zufällige Folge von Ereignissen, sondern die Erfüllung von Gottes Plan. Es hat sich nicht so ergeben und ist schlecht gelaufen, sondern von Anfang an war das, was in Jerusalem geschah, Gottes Plan und seine Absicht. Jesus nimmt ihre Fragen vorweg, weil er sie kennt und er gibt die Hinweise, die zum Verständnis führen. Ich versuche weiterzudrücken, aber es geht nicht. Jawohl, danke. Ja, wie macht Jesus das? Jesus sagt zu ihnen, musste nicht der Messias all das erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten. Danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und er ging durch sämtliche Propheten. Was muss das für eine Predigt gewesen sein, die die beiden da auf dem Weg bekamen? Gut, sie hatten ja Zeit, es waren jetzt etwas über 2 Stunden. Ne? Und mir fällt jetzt gerade ein, die Begegnung der ersten Taufe. Es war auch so eine Geschichte auf dem Weg, als Philippus dem Kämmerer begegnet und er hat ihm erzählt. Er hat ihm einfach erzählt und manchmal braucht man einfach dieses Erzählen, dieses Reden, dieses Erklären, um zu begreifen, worum es eigentlich geht. Vom Fragen zum Verstehen. Jesus hat den beiden die Antworten auf ihre Fragen gegeben und zwar auf eine Art und Weise, dass sie es verstanden haben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Vom Sehen zum Erkennen. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Ich habe lang darüber nachgedacht, was könnte das eigentlich beinhalten, was könnte damit gemeint sein. War Jesus in einer anderen Gestalt? War er verwandelt? Konnte man ihn nicht als Jesus erkennen? Warum erkennen die beiden Jesus nicht? Als ich darüber nachdachte, ist mir ein Film eingefallen, der in den 90er Jahren sehr in war. Der Film heißt Die Götter müssen verrückt sein. Vielleicht hat jemand das im Hinterkopf noch so ein bisschen, war ein damals sehr, sehr bekannter Film, handelt von einem Buschmann, der in der Steppe in Afrika unterwegs ist, singt da vor sich hin und auf einmal fällt eine Colaflasche vom Himmel. Er hebt die Colaflasche auf, guckt sie an. Er kann mit der Colaflasche überhaupt nichts anfangen. Er hat in seinem Leben noch nie eine Colaflasche gesehen, geschweige denn in der Hand gehabt. Er hat die Colaflasche gesehen, aber er wusste damit überhaupt nichts anzufangen. Er hat gedacht, ob das ein Kultgegenstand ist, den die Götter vom Himmel geworfen haben, damit die Menschen sich, damit die Menschen damit etwas Besonderes anfangen, dass sie es vielleicht anbeten. Er hat es gesehen, er hat es in der Hand, aber er hat es nicht erkannt. Wie oft haben wir Schleier vor den Augen, nehmen Dinge wahr, können sie aber doch nicht richtig einordnen und bewerten. Wenn der Sehnerv Eindrücke oder Bilder an das Gehirn übermittelt, laufen ganz komplizierte Prozesse an. Es wird mit Abgelegtem verglichen, erkannt, neu bewertet oder als neues Bild abgelegt. Sie haben Jesus gesehen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Das, was Jesus in ihren Augen ausmachte, das konnten sie nicht wahrnehmen. Sie sahen einen Menschen, sie sahen eine Gestalt, aber sie konnten diese Gestalt nicht einordnen oder nicht zuordnen, zu dem, was sie eigentlich von dieser Person, von diesem Jesus erwartet hatten. Und als sie ihn erkennen später, scheinbar die Batterie leer. Kannst du, ja. Und als sie ihn später dann erkennen, als er mit ihnen am Tisch saß, als er das Brot brach, da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Da haben sie ihn erkannt. Da wussten sie, Mensch, das ist ja wirklich Jesus. Und vielleicht hat in dem Moment sogar die Geschichte vom Abendmahl, vom letzten Abendmahl, vielen Dank, die Geschichte vom letzten Abendmahl für sie eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Jetzt möchte ich euch das zweite Bild von Caravaggio zeigen. Ist eigentlich die gleiche Szene. Sie sitzen um den Tisch und das Brot wird gebrochen. Mal abgesehen von den viel dunkleren Farben, von den viel düsteren Farben, ist jemand etwas aufgefallen, was ein wesentlicher Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bild ist. Wie bitte? Ist eine Frau mit dabei, ja. Ja, aber über die Zahl steht ja in der Bibel nichts drin. Es sind nur drei beschrieben, also Jesus und die beiden, die mit ihm auf dem Weg waren. Aber schaut euch mal Jesus genau an. Vielleicht fällt euch, das ist hier auf dem Bild, ist es eigentlich so, wie unheimlich viele Jesus-Maler Jesus darstellen. Würde ich sofort sagen, das kann eigentlich nur Jesus sein, der da in der Mitte ist. Ja? Aha, ja, ja. Ich sag's euch. Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dem Jesus auf dem ersten Bild und dem Jesus hier auf dem zweiten Bild. Auf dem ersten Bild hatte Jesus keinen Bart. Es klingt vielleicht wie so eine kleine Lappalie, aber ihr werdet keine Bilder von Jesus finden, wo er ohne Bart dargestellt ist. Es gehört einfach dazu, dass Jesus, so wie die Männer damals waren, einen Bart hatte. Und auf dem ersten Bild ist Jesus viel jünger, viel rosiger, das hast du sehr schön gesehen. Na, hier haben wir es ja nochmal. Also irgendwie wollte Caravaggio damit zum Ausdruck bringen, es war Jesus, aber er war es doch nicht. Und einige Jahre später hat er das Bild nochmal gemalt oder diese Thematik. Und da hat er Jesus so dargestellt, nee, also schon als Mann, aber dass ihn jeder sofort erkennen würde. Wenn du jemand, der in christlichen Kreisen zu Hause ist, dieses Bild zeigt, der sagt sofort, dass da in der Mitte an dem Tisch, das ist Jesus. Und als Jesus das Brot brach, ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen und sie erkannten ihn. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieser Moment des Erkennens. Und sie konnten ihn erkennen und konnten Dinge zusammenfügen wie ein Puzzle, weil Jesus ihnen auf dem Weg alles genau erklärt hat. So würde ich mir das manchmal in meinem Leben auch wünschen, dass ich Jesus sehe und er mir alles wirklich haarklein erklärt, dass ich es verstehe. Ruth, du wolltest noch was sagen? Ja. Wir können ihn nicht mehr fragen, er ist 1609 gestorben. Aber mir fiel es auch auf, warum. Er hat auch ein wunderbares Bild gemalt zum Thema vom letzten Sonntag. Ein Bild, das heißt der zweifelnde Thomas. Und da kann man diese Wundmale bei Jesus ganz, ganz deutlich sehen und erkennen, wie Thomas den Finger in die Wundmale gelegt hat. Aber ich kann nur noch mal sagen, die Maler der damaligen Zeit, die haben keine Fotos gemacht. Die wollten mit ihren Bildern etwas ausdrücken. Und manchmal lohnt es sich wirklich, sich Zeit zu nehmen, sich so ein Bild anzuschauen und darüber nachzudenken, was kann der Maler wohl damit ausgedrückt haben. Und es gibt zum Glück aus dieser Zeit, aus der Renaissance und aus dem frühen Barock, auch später, gibt es sehr viele Bilder, die halt eben biblische Themen haben. Weil das hat damals das Leben und das Denken vieler Menschen bestimmt und geprägt. Konnten keinen Jesusfilm anschauen, die mussten halt in die Kirche gehen und mussten gucken, was hängen da für schöne Bilder. Vom Sehen zum Erkennen. Das ist der zweite Punkt, der mir in diesem Text aufgefallen ist. Sie haben ihn gesehen, Sie haben ihn nicht erkannt, aber durch das, was er Ihnen erzählt hat und was er später gemacht hat, er setzt sich mit Ihnen an den Tisch, er bricht das Brot, daran haben Sie ihn erkannt. Es gibt einen dritten Punkt, der mir aufgefallen ist, und den habe ich für mich überschrieben, vom Brennen zum Bekennen. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns war, mit uns sprach und den Sinn der Schriften erklärte? Sagten sie da zueinander. Jesus ist vor ihren Augen verschwunden. Bei diesem Vers fiel mir auf, ihre Herzen sind nicht entbrannt darüber, dass Jesus wieder lebt, sondern ihre Herzen sind schon viel früher entbrannt. Sie sind entbrannt, als er mit ihnen unterwegs war, als er ihnen das Wort erklärt hat. Sie haben begriffen in ihrem Herzen, da steckt ja viel, viel mehr dahinter, als was wir eigentlich dachten. Sie dachten, Jesus ist ein Prophet, er ist ein Wunderheiler. Aber nachdem Jesus ihnen das erklärt hatte, von den alten Schriften her, haben sie begriffen, er ist der Messias, er ist Gottes Sohn, er ist gekommen, um uns zu retten. Und das hat ihre Herzen in Brand gesetzt. Ich habe dieses Bild im Internet gefunden. Es werdet ihr sagen, da brennt ja gar nichts. Aber mir hat das Bild sehr, sehr gut gefallen. Denn wenn du an eines dieser Streichhölzer eine Flamme bringst, dann wird das Herz brennen. Vom Brennen zum Bekennen. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie erkannt hatten, wer Jesus wirklich war? Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, die sich zu ihm hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt hatten. Es hat sie nicht mehr auf ihren Stühlen gehalten. Unverzüglich, das heißt sofort. Sie haben alle stehen und liegen lassen. Sind sie aufgestanden und gesagt, das müssen wir einfach den anderen weitererzählen. Ich weiß nicht, ob ich nach 11 Kilometern Weg von Jerusalem, da war es bestimmt auch warm, ne? Und es war schon Abend, ne? Straßenbeleuchtung gab es ja keine damals, ob ich mich da so locker auf den Weg gemacht hätte, diese 11 Kilometer wieder zurückzugehen. Aber sie haben es gemacht. Und sie sind praktisch nach Jerusalem zurückgekommen. Und was haben sie dort angetroffen? Einen aufgeregten Ameisenhaufen. Ne? Sie waren mit einem vollen Herzen, kommen zu den anderen, zu den Jüngern, zu denen, die um Jesus waren, und treffen die in der gleichen Aufbruchstimmung an. Er lebt, er ist auferstanden, sagen die anderen. Und sie können das Ganze nur bestätigen. Sie können nur sagen, ja, wir haben ihn erlebt, er hat mit uns das Brot gebrochen, etwas Besseres kann uns doch gar nicht passieren und wir haben verstanden, warum das alles geschehen musste. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt hatten. Was dürfen wir uns mitnehmen von dieser Begegnung? Fragen sind erlaubt. Wir sind ja oftmals groß geworden mit der Meinung, wer fragt, zeigt Schwächen. Aber ich habe auch mal gehört, wer nichts fragt, der lernt auch nichts. Also Fragen ist durchaus gewünscht und erlaubt. Und wenn du in deinem Herzen Fragen hast, habe nicht die Scheu, diese Fragen auch offen zu stellen. Wie kann dir jemand eine Antwort geben, wenn er nicht weiß, was dich bewegt und welche Fragen dein Herz umtreibt? Fragen sind erlaubt, wer verstehen will, muss fragen. Und eines kannst du dir sicher sein, Jesus hat auf alle Fragen eine Antwort. Ein zweites dürfen wir mitnehmen, nicht alles, was wir sehen, entspricht auch den Realitäten. Du kannst Dinge vor Augen haben und sie trotzdem nicht erkennen. Ich weiß nicht, was für Cola-Flaschen dir schon unterwegs vom Himmel vor die Füße gefallen sind. Ist natürlich jetzt sinnbildlich gemeint. Dass dir Dinge begegnen, die du nicht verstehst, die du nicht begreifen kannst. Aber auch da kannst du Jesus fragen, ihn bitten, dass er dir die Augen öffnet, dass du erkennst, worum es wirklich geht. Und der dritte Punkt, brennen für Jesus sollte Folgen haben. Was nützt das schönste Gefühl im Herzen, wenn du es in deinem Herzen verschließt? Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege war? So sagten die beiden. Wäre es dabei geblieben, hätten sie vielleicht einen schönen Abend gehabt, hätten sich gefreut miteinander, vielleicht noch eine Flasche Wein aufgemacht und gesagt, okay, das müssen wir feiern. Aber nein, das Brennen für Jesus hatte Folgen. Sie gingen hin und haben es weitererzählt. Und wenn du für Jesus brennst, dann solltest du diesen Wunsch, davon zu erzählen, auch in deinem Herzen haben. Und dann musst du hingehen, auch wenn es 11 Kilometer sind oder was weiß ich wie, musst du hingehen und das weitererzählen. Als Abschlussvers habe ich einen Vers aus Römer 11, dort den Vers 16. Das ist so, wie Paulus das für sich umgesetzt hat. Dieses Bild habe ich gemacht in einer kleinen Kirche in Brandenburg. Da findet man viele Kirchen mit solchen bemalten Decken. Und das Zentrale da drin ist das Lamm Gottes, das Agnus Dei, das auferstandene Lamm, durchbohrt, ist ein Symbol in der Kirche für den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und ich lese euch diesen Vers als Abschlussvers vor aus Römer 1, den Vers 16. Paulus sagt, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser guten Nachricht. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt für den Juden zuerst, aber dann auch für jeden anderen Menschen. Das ist die Motivation, wenn du den auferstandenen Jesus erlebt hast, wenn du dieses Lamm Gottes, dieses Agnus Dei anbeten kannst, dann ist es schön für dich, aber es sollte auch schön für andere werden. Dann bist du aufgefordert, hinzugehen und dich offen dazu zu bekennen. Offen und ohne Scham darfst du diese gute Nachricht an andere weitergeben. Und ich bin froh, dass Ostern nicht mit dem leeren Grab endet, sondern dass Jesus aus dem offenen Grab oder nach dem offenen Grab Menschen begegnet, dass er diese Menschen entbrennen kann, dass er ihre Herzen in Brand setzt und dass durch diese Menschen das, was wir heute als Gemeinde haben, unsere Gemeinschaft als Gläubige, seinen Ursprung nehmen konnte. Amen.